Warum hat Jesus diese drei Geschichten erzählt? Warum hat er dreimal das Gleiche gesagt? Ich meine, Jesus hatte ja Vollmacht. Eigentlich hätte er das einmal sagen können und dann hätte das gesessen. Er hat Vollmacht. Warum nicht nur einmal? Weil es ihm sehr wichtig ist. Okay, aber warum nicht dann zweimal? Oder das genügt doch. Warum nicht das? Weil es ihm extrem wichtig ist, dass wir erkennen, die Beziehung zu uns ist Jesus extrem wichtig. Wir sind ihm so wichtig und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, wo man sagen müsste, der ist Gott nicht wichtig. Du kannst durch Bülach laufen und bei jeder Person, die dir begegnet, kannst du sagen, der oder die ist Gott überaus wichtig. Er würde sogar sterben für die Person. Wir haben ja letztes Mal das Gebet mitgenommen, Herr, lass mich Menschen mit deinen Augen sehen. Oder die da waren, haben das mitgenommen. Es wäre auch spannend, ob ihr Erfahrungen gemacht habt. Wäre auch spannend zu hören. Wir bleiben heute nochmal bei diesen gleichen drei Geschichten. Das nächste Mal werden wir dann, wir sehen sie da vorne, uns Gedanken machen, wie können wir im Glauben leben. Dann geht es dann auch noch mehr darum, wie können wir das umsetzen, was wir jetzt auch so angeschaut haben. Wir werden dann Jonathan, eine Geschichte mit Jonathan beleuchten im Alten Testament. Das ist eine Hammergeschichte, also ich finde die mega bewegend. Ich hoffe, ihr könnt dann auch da sein in 2 Wochen. Aber heute schälen wir noch einen zweiten Punkt aus diesen Geschichten heraus. Wir fragen uns, wie wichtig sind Gott Menschen? Klar, wir sind wichtig, aber wie? Wir sehen das jetzt auch ja an diesen drei Geschichten. Sie haben den gleich roten Faden. Es geht zuerst um etwas, das verloren gegangen ist. Beim Hirten geht das Schaf verloren. Und jetzt, was macht er jetzt? Und wir sehen das hier. Es heißt, der Hirte genoss weiter die gute Gemeinschaft mit den 99 Schafen. Er aß Schafskäse, genoss zum Dessert ein Schafsmilchjoghurt und kuschelte sich in seine warme Schafswolljacke. Sie hatten es wollig und warm zusammen. Und wenn sie sich noch nicht zerstritten haben, so kuscheln sie noch heute. 1. Käse 1, Vers 1. Ja, wir lachen jetzt. Aber wisst ihr, eigentlich kommt genau so Ähnliches vor in manchen Gemeinden. Hauptsache, wir haben es schön und gemütlich. Hauptsache, es läuft, so wie wir uns gewohnt sind und wie es so gut ist. Hauptsache, täglich das Schafsmilchjoghurt, das sie so gerne haben, wenn es denn so ist. Oder Kuschelclub. Aber in der Bibel steht's nicht so. Es steht hier im Vers 4 von Lukas 15, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins verloren geht, was wird er tun? Jesus war ja ein guter Rhetoriker, er gibt gerade die Antwort selber. Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück? In der Wüste, was heißt ist, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wisst ihr, der hätte auch sagen können, gut, meine, klar ist jetzt ein bisschen blöd, oder? Das eine ist weg, aber ich habe hier noch 99 Schafe. 99, das ist ja schon viel. Aber nein, es war ihm so wichtig, er ließ die anderen 99 zurück. Ähnlich bei der Frau. Sie verliert die Münze. Das heißt hier, als ihr eines Tages eine fehlt, zündet sie sofort eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Also sie leistet einen großen Effort. Sie sucht in allen Ecken. Und warum? Weil ihr die Münze so wichtig ist. Und der Vater lässt seinen Sohn gehen. Er wartet aber dann jeden Abend, ob er wieder zurückkommt. Es heißt ja auch im Vers 20 hier, der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Das zeigt ja auch, dass er gewartet hat. Von Weitem. Und dann heißt es, voll Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der schaute wirklich regelmäßig. Ich weiß nicht, wie viele Stunden er da gewartet hat und geschaut hat. Und eines Tages kreuzt der Sohn wirklich auf. Und da gibt es kein Halten mehr. Der Vater rennt dem Sohn entgegen und umarmt dieses, ja, ist ja ein Säuli geworden, oder? Er ist ja gestunken. Er kam von den Schweinen. Und für Juden war das schon ziemlich heftig, oder? Und er hat ihn umarmt, es war egal, er hat ihn geküsst. Und ein Vater, der rennt, gab es im Orient ja auch nicht. So wie es gab es oder gibt es nur bei Gott selber. Und dann heißt es dort, aber der Vater rief seinen Diener zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Der Vater hat ihm Kleider gegeben, einen Ring, er hat ihm seine Identität zurückgegeben. Wisst ihr, Jesus spricht in diesen drei Geschichten von sich selber. Jesus war dieser Hirte, der das Schaf verloren hat. Jesus war diese Frau, die die Münze gesucht hat. Und Jesus ist der Mann, dieser Vater, der sehnsüchtig auf dich wartet, dass du zurückkommst. Nun, was bedeutet das für uns, diese drei Geschichten? Ich weiß, also ein erster Gedanke hier mal. Ich weiß nicht genau, wie du im Moment stehst zu Jesus, deine Beziehung zu Jesus. Aber etwas gilt, nämlich diese Aussage. Glaube ist die Entdeckung, dass Gott sich für mich entschieden hat. Wisst ihr, manchmal haben wir den Eindruck, oder ich habe mich auf Jesus entschieden, oder ich habe ihn gefunden. Aber diese drei Geschichten zeigen, es ist genau umgekehrt. Gott hat mich gesucht. Und jetzt kannst du zurückspulen, als du den Moment hattest, wo du Jesus kennengelernt hattest. Schon vor dem Moment hatte Jesus dich auf dem Radar. Und noch viel mehr, er hat dich gesucht. Er hat sich um dich bemüht. Und er setzt alles in Bewegung, dass er uns findet, dass er dich auch findet. Ich finde das ein wunderschöner Gedanke. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber irgendwie hast du vielleicht einen Knorz und bist nicht mehr so neu beim Vater, vielleicht sogar ein bisschen außerhalb dieses Hauses. Es kann gut sein, dass Gott dir dann heute Morgen sagt, komm doch heim, komm heute Morgen heim zum Vater. Vielleicht bist du noch nicht so lange da oder fühlst du noch ein bisschen ungewohnt und da sagt Gott, vielleicht für dich habe ich diesen Gottesdienst arrangiert, um dir zu sagen, hey, ich möchte eine Beziehung zu dir. Ich habe dich so lieb. Wir können uns auch fragen, was heißt diese Geschichte für diese, die Jesus nachfolgen, intensiv, die mit ihm leben. Was heißt sie für uns? Nun, dazu ist auch die Frage hilfreich, warum ist denn dieses Schaf verloren gegangen? Und die Münze und der Sohn. Klar, das Schaf ist ja selber davon gemäht, oder? Kann man sagen, es hat vielleicht irgendwo besseres Gras gesehen und dachte, ich weiß es besser und weg war die Herde. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, das steht ja gar nicht in der Bibel. Es kann auch sein, dass das Schaf gar nichts dafür konnte. Vielleicht war es krank. Oder vielleicht hat er sich irgendwo verletzt und ist nicht mehr mitgekommen. Oder es ist irgendwo runtergefallen. Und es ist auch interessant, dass im Text hier steht, dass der Hirte es nachher auf den Schultern nach Hause getragen hat. Wann trägt dann ein Hirte ein Schaf? So ein Wollenknäuel ist noch schwer, kann ich euch sagen. Mein Vater hatte auch Schafe früher. Wenn der mal ein Schaf auf dem Fuß gestanden ist, hast du Sternchen gesehen. Und wann trägt ein Hirte sein Schaf? Ja, wenn es nicht mehr selber gehen kann. Und ich glaube, der Hirte, der war dem Schaf überhaupt nicht böse, sondern der hat es getröstet und dann eben getragen. Wo sind denn in unserem Umfeld die Menschen, die verletzt sind? Das sind vielleicht auch Menschen, die einsam sind, traurig, verzweifelt. Vielleicht geht es ja gerade selber so heute Morgen, dass du niedergeschlagen bist, hoffnungslos. Und wenn es dir so geht, ich möchte einfach sagen, gib nicht auf. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt Hoffnung und gib dich auch zu erkennen. Komm aus der Isolation. Wir wollen auch versuchen zu helfen, was möglich ist. Gott gibt dich nicht auf. Gib du dich auch nicht auf. Und wo sind die Hirten unter uns, die sich solchen Menschen annehmen? Die helfen, die nicht Vorwürfe machen, hättest halt das nicht tun sollen oder gute Ratschläge, sondern die einfach helfen, tragen. Interessant wäre auch noch zu wissen, haben die 99 Schafe eigentlich gemerkt, dass eines fehlt? Oder waren die zu beschäftigt mit Fressen und Milch, Wolle produzieren, dass sie das gar nicht realisiert haben? Und bei der Münze, warum ist die verloren gegangen? Sicher nicht absichtlich. Ich meine, wer verliert absichtlich Geld? das war ein Missgeschick. Und dummerweise, es fallen solche Gegenstände und Münzen, die Kugel hat dann irgendwo in die Ecke hin, wo man es sicher nicht findet so schnell. Und beim Sohn, gut, da wird es jetzt schon schwieriger zu sagen, er hätte das nicht absichtlich gemacht. Aber vielleicht war es auch so, dass er nicht böswillig da bei den Schweinen gelandet ist und das ganze Vermögen verpufft hat. Ich bin überzeugt, er wollte das nicht schon von Anfang an. Der dachte, ich hab's eigentlich schon im Griff, oder? Ich will jetzt mal ein bisschen an die Grenze gehen. Und ich will dann schon wieder normal werden. Und irgendwo hat er sich überschätzt. Und plötzlich hat er die Kontrolle verloren. Wie oft habe ich mich schon überschätzt? Gott sei Dank noch nie mit solch schwierigen Auswirkungen, aber trotzdem. Vielleicht könnte es sein, dass wir gar keinen Grund haben, verächtlich auf diesen Sohn zu schauen. Und zu denken, hättest halt nicht so, oder? Das und das tun sollen. Jesus redet in diesen drei Geschichten von Menschen, die sich verletzt haben, die fallen gelassen worden sind und die sich überschätzt haben. Und durch diese Brille sollten wir Menschen sehen, durch diese Brille schaut Gott nämlich auch uns an. Und das finde ich jetzt mega schön und wichtig. Er schaut uns durch diese Brille an, nicht irgendwie so fordernd und kritisch und immer hinterfragend, sondern er schaut uns mit Barmherzigkeit an. Und dann beginnt in allen drei Geschichten eine umfassende Suchaktion. Menschen, die fokussieren sich plötzlich auf etwas, das verloren gegangen ist, auf das, was nicht mehr da ist. Und zwar mit einer sehr hohen Priorität. Und etwas kann ich euch sagen. Das geht nicht ohne ein Nein zu bestimmten anderen Dingen. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Eine Person, eine Gemeinde, die sich fokussiert auf etwas, die Kräfte bündelt, kann enorm viel bewirken. Enorm viel bewirken. Andy Stanley hat mal diesen Satz geprägt, Fokussierung geschieht durch Eliminierung. Das heißt, wenn wir uns auf etwas fokussieren, müssen wir gezwungenermaßen andere Dinge aus den Augen lassen. Also wir müssen das zurücknehmen oder auf die Seite stellen. Und das haben diese drei Personen in der Geschichte gemacht. Sie haben sich fokussiert durch Eliminierung. Und das sollen auch wir tun. Das sollen wir auch tun. Wisst ihr,
wir könnten jetzt so viel Gutes machen. Es gibt so viele gute Dinge, die wir tun können. Und wenn wir alles tun wollten, würden wir letztlich einen Burnout landen. Da tun wir gar nichts mehr. Und das will Gott nicht. Also wir sollen nicht das Gute tun. Dieser Satz. Tut nicht das Gute, sondern tut das Richtige. Nicht alles, was gut ist, ist gerade richtig. Wir müssen für uns jetzt, sondern tut das Richtige. Das heißt Fokussierung. Nun, warum behandeln wir diese Geschichte? Diese Geschichten? Damit wir neu erkennen, wie wichtig Menschen für Gott sind. Und somit auch für uns. Und zweitens, damit wir gemeinsam helfen, die Menschen zu suchen, die nicht oder nicht mehr bei Gott sind. Da will Jesus hin in diese Geschichte. Er hat mal einen Satz gesagt, warum er in diese Welt gekommen ist. Ein Satz. Das heißt in Lukas 19, Vers 10. Ich bin gekommen, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich finde es schon irgendwo eindrücklich, weil dann kommt Gott auf diese Welt. Und hat so viel gemacht, aber hier haben wir den Hauptgrund, warum er gekommen ist. Man sagt ja auch Mission Statement, oder? Seine Grundlage für seine Mission. Kommen, zu suchen und zu retten. Es ist gewaltig. Jesus kam und den Auftrag Jesus kam auf zwei Worte reduzieren eigentlich. Suchen und retten. Uns. Und dafür hat er sein ganzes Leben fokussiert. Sogar sein Sterben. Und das hat etwas mit uns zu tun. Denn Jesus sagt jetzt, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Das heißt genau gleich. wie der Vater Jesus gesiegt hat, und genau das sollen wir jetzt auch tun. Auch unser Auftrag ist es jetzt suchen und retten. Darum hat er dreimal hintereinander eine Geschichte mit einer gleichen Aussage gesagt. Nun, wie lange haben die gesucht in der Geschichte? Wie lange hat der Vater gewartet? Ein Tag, ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, das heißt, so lange, bis sie es gefunden haben. So lange haben sie gesucht. Und dann, wie haben sie gesucht? Und das ist jetzt auch spannend, das können wir jetzt für uns auch nehmen. Wie haben sie gesucht? Wir haben drei Geschichten mit drei unterschiedlichen Arten zu suchen. Das eine ist ja, ein Schaf kennt die Stimme seines Hirten, sagt die Bibel. Und so hat sich der Hirt aufgemacht, nach dem Schaf zu suchen, und er hat gerufen, er ist gegangen und hat gerufen: Gusti, wo bist du? Gusti, melde dich, wir vermissen dich. Gusti, komm heim. Übrigens, mein Vater hatte einen Schafbock, der heißt wirklich Gusti. Das ist das Lustige daran. Ja, und so ist der Hirt gegangen und hat gerufen. Das heißt also, er hat eigentlich die Hoffnung gehabt, er hat einen Blöken, dann würde er hören. Und das Schaf gäbe sich zu erkennen. Also hier geht es um ein werbendes Einladen, das auf der persönlichen Beziehung basiert. Ein Einladen, ein Rufen, das auf der Beziehung zwischen Hirt, Schaf und Hirt basiert. Das ist aus einer Beziehung vorausgegangen. Und dann kam die Einladung. Das könnte bei uns zum Beispiel sein, dass wir sagen, hey, komm doch mal mit in einen Gottesdienst. Geht es spannend zu hören. Komm doch mal mit ein. So, eine Einladung, eine persönliche Einladung. Es ist jetzt hier nicht ein wildes drauf losrufen, kommt alle her. Das wäre eine andere Art. Ist auch eine Art. Hier geht es jetzt um die persönliche Beziehung. Der Hirt kennt sein Schaf. Und was ich eindrücklich finde, sehr viele von uns sind nur da, weil sie eingeladen worden sind. Auch ich wurde eingeladen von einem Freund, bin zum Glauben gekommen. Und wie viele von uns sind zum Glauben gekommen, weil die Schwester sie eingeladen hat? Oder der Bruder? Oder der Ehepartner? Es ist gewaltig, was das für eine Möglichkeit ist. Kürzlich hat ein Mann erzählt, wie er früher als Kind hat, wurde er von seinem 12-jährigen Freund in ein christliches Camp eingeladen. Und das hat diesen Freund enorm viel gekostet. Er dachte, wenn der mich jetzt auslacht, aber der Freund ist gekommen. Und in diesem Lager hat er das erste Mal gehört, dass Jesus lebt, wirklich. Und dass der mit ihm eine Beziehung eingehen will. Und das ist ihm so eingefahren, der hat ja gesagt. Der ist zum Glauben gekommen und ist heute Pastor. Pastor bei einer der größten Freikirchen der Schweiz. Weil ihn sein Teenager-Freund eingeladen hat. Ein 12-Jähriger. Ich möchte gerade auch die Jungen besonders ansprechen. Wir laden eure Freunde ein. In einen Gottesdienst. Und manchmal haben wir auch den Eindruck, ja, es muss immer, weiß ich was, Spezielles sein, damit man einladen kann. Man kann immer einladen. Wen ladest du ein? Bei der Münze ist das ein bisschen anders. Dann ist alles rufen nichts. Kannst mal versuchen. Münze, melde dich. Das ist schwierig. Da kannst du lange rufen. Da musst du investieren. Investieren. Und die Frau, die hat das ganz auf den Kopf gestellt. Die hat vielleicht auch ihre Nachbarin gerufen und dann haben sie zusammen die Möbel rumgerückt und sie ist auf dem Boden, auf allen Vieren, hat diese Münze gesucht. Sie wurde dreckig abgeschnitzt. Vielleicht hat sie einen Spießen bekommen. Aber es war es ihr wert. Und wenn du dich in Menschen investierst, würde das heißen, dass du dich meldest bei, nachfragst bei Menschen, dass du dich an Geburtstag erinnerst, ein Geschenk machst, an jemanden zum Essen einladest. Ich denke, wir müssen das nicht tun, aber wir wollen es tun, oder? Also nicht, weil wir müssen, sondern weil wir es wollen. Und ich denke, es ist auch cool, dass wir in dir bewusst nicht so hauptsächlich in Besitz investieren, sondern auch in Menschen. Das hat mal einer gesagt, reich wirst du nicht durch das, was du bekommst, sondern durch das, was du gibst. Und dann bist du einfach glücklich dabei. Und darum die Frage, in wen würdest du dich in den nächsten Wochen ganz bewusst investieren? nächsten Bock vor. Das ist die zweite Art vom Suchen. Dann kommt der Sohn. Hier geht es um ein Familienmitglied. Die kennen uns. Und da wurde schon viel gesagt, vielleicht auch schon zu viel. Da braucht es oft keine Worte mehr von uns. Auch der Vater in der Geschichte, der braucht keine Worte. Der ist eigentlich passiv. Er ist aktiv passiv. Und er steht da und er wartet. Er ist bereit. Der Sohn kommt, er will bereit sein. Und er steht jeden Tag mit traurigem Herz da und wartet und sehnt sich. Und er hat sicher auch gebetet jeden Tag. Er hat für den Sohn gebetet. Vielleicht kommt er ja heute. Herr, bring ihn doch heute. Das ist die dritte Art vom Suchen. Hier geht es um Warten und Beten. Oder auch Glaubensbeten. Und ich kann euch sagen, das finde ich die schwerste Art vom Suchen. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass er das so aufgebaut hat, dass es erst an dritter Stelle kommt. Das ist wahrscheinlich so eine Steigerung. Hier geht es ums eigene Fleisch und Blut. Und das ist das, was uns enorm einfach einnimmt. Vielleicht ist es bei uns der Ehepartner, wo nicht der Weiß. Oder auch ein Kind. Möglicherweise braucht es hier nicht mehr so viele Worte, weil es schon sogar gesagt worden ist, sondern ein glaubendes Warten im Sinne von, hey, ich warte jetzt auf dich ohne Regeln. Ich bin bereit, wenn du kommst, wenn du nach Hause kommst. Und ich denke, das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Einmal kann man nichts tun. Die Hände sind gebunden. Und wenn die Hände gebunden sind, dann kann man nur noch beten. Und das ist ja das Kraftvolle auch an dem Ganzen. Und darum ist es auch gut, wenn wir einander ermutigen. Ich denke, wir kennen ja auch die Situationen voneinander und ermutigen wir doch Leute, die sonst in dieser Situation stehen. Es ist wirklich nicht leicht. Vielleicht wartest du schon lange auf deinen Sohn, deine Tochter, deinen Ehepartner oder auf deinen Vater. Und du wartest und betest und ich möchte einfach sagen, gib nicht auf. Bleib dran. Manchmal denkt man vielleicht, ja, hat es überhaupt einen Wert. Man sieht ja gar keine Veränderung. Bleib dran. Gib nicht auf. Wie der Vater auch nicht. Und vielleicht eben auch ohne den Druck, ich muss jetzt immer noch was sagen. Aber wenn Gott uns etwas aufs Herz legt und inspiriert oder initiiert, dann muss man schon reden. Aber es braucht wirklich sehr viel Ausdauer. Alle diese drei Anliegen können wir zu unseren Anliegen machen, dass wir bewusst suchen, indem wir einladen, indem wir uns investieren in jemand und auch in den Glaubensbeten. Ich bete seit 19 Jahren für mir ganz wichtige Personen, seit 19 Jahren, und das ist auch ein Auf und Ab, manchmal denke ich auch verzweifelt und manchmal wieder hoffnungsvoll, und ich habe einfach keine Alternative, ich will mir keine Alternative nehmen, außer dranbleiben und weitergehen. Spannend wäre ja auch zu hören, wenn man das so sieht, welcher Typ sind wir so, welcher Typ bist du? Bist du eher der Investor, der einladende Typ, vielleicht eher so der Hirtentyp? Wo sind wir? Was liegt uns am nächsten? Einige sagen vielleicht, ja, also einladen ist nicht so ein Ding, ich gehe lieber auf Menschen zu. Oder andere sagen vielleicht, anhalten, beten finde ich schwierig. Ich bin eher der anpackt. Aber jetzt finde ich etwas wichtig. Ich glaube, wir sollten diese drei Dinge nicht auseinanderreißen. Denn sie sind der Ausdruck vom Wesen Jesu. So tickt Jesus. Und Jesus hat ja auch gesagt, wir sind gleichgesinnt wie er selber auch. Also wir sind sein Wesen. Und wenn Jesus in uns lebt, dann gehören diese drei Dinge zusammen. Darum ist es vielleicht auch nötig, dass wir beten, Jesus, hilf mir doch. Hilf mir einzuladen. Das fällt mir schwer. Gib mir Mut, den Fleisch zu geben. Oder verändere du mich, dass ich bereit bin zu investieren. Das kann auch heißen, dass ich mich selber zurücknehme in gewissen Dingen. Dass Dinge, die mir lieb sind, die opfere ich ein Stück weit. Ich investiere mich. Oder eben auch zu helfen, im Gebet bitten, dass ich dranbleiben kann, wie jemand allein zu stehen im Gebet. Es kann auch sein, dass bei uns ein bisschen Schweißausbrüche auslöst, wenn man das so hört. Dass uns das so befordert, das kann ich ja nicht. Also gewisse einzelne Punkte überfordern mich auch, muss ich sagen. Aber wisst ihr, wenn Jesus uns das aufträgt, dann gibt er uns ja auch die Kraft, das zu tun. Er befähigt uns ja auch. Er ist ja nicht, dass man wie einem Dreijährigen sagt, so jetzt fahren mit dem Traktor da mal so schnell wegschuffeln da. Der Dreijährige, ja, kann er nicht. Aber das macht Gott ja nicht. Er befähigt uns. Und das steht sogar ganz schön im Hebräer. Hier heißt es, der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Also das ist jetzt mal okay, seinen Willen tun. Und jetzt heißt es, indem er in uns schafft, was von ihm wohlgefällig ist. Indem er in uns schafft. Also nicht wir selber, er in uns. Und ich denke, das sollten wir jetzt echt auch Jesus sagen. Herr Jesus, ich bin überfordert hier. Ich kann das nicht. Aber du sagst ja, dass du mir die Kraft gibst. Und darum möchte ich jetzt dich bitten, komm jetzt in die Situation hinein. Und hilf mir da, das zu tun. Wir wollen Menschen suchen, die jetzt noch nicht da sind. Und zwar nicht fanatisch oder so, sondern in Liebe. Und auch nicht anonym, sondern in Beziehung. Auch nicht mit leeren Worten, sondern in der Bereitschaft anzufangen. Und auch nicht aus uns selber, sondern aus der Kraft, von dem, der in uns lebt. Ja, bist du dabei? Das ist okay. Bist du mit? Ich möchte einfach erinnern daran, Fokussierung geschieht durch Eliminierung. Sei mutig, gewisse Dinge einfach auch mal zur Seite zu schieben. Eine gewisse Zeit vielleicht, aber grundsätzlich. Und wir müssen nicht noch das Fuß überladen, nochmal etwas oben drauf. Und dann, wenn wir das tun, stellt euch mal vor, wenn Gott uns braucht, Menschen zum Glauben zu führen, was das für eine Freude auslöst. Auch bei uns ist doch mega. Vor ein paar Wochen war ein junger Mann im Gottesdienst, der hat sich letzten September für Jesus entschieden. Da war eine Beziehung von ihm, war ein junger Mann aus unserer Gemeinde, und der wurde reinplatziert, hat sich bekehrt. Ist doch mega. Ist doch eine so eine große Freude. Und das heißt ja auch in der Bibel, dass eine große Freude sein wird im Himmel bei den Engeln, wenn das passiert. Und vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, ja eigentlich bin ich ja das Chronische, von dem da gesprochen worden ist. Vielleicht hast du gemerkt, ja ich bin die gefallene, die Münze, die mir durchgefallen ist. Und der Sohn, der weggegangen ist. Und da möchte ich dir einfach heute Morgen sagen, im Namen von Jesus Christus, komm heim. Komm doch zurück zum Vater. Es ist alles bereit. Und er nimmt dich an. Er kleidet dich neu ein. Gibt dir eine neue Identität. Nimm dich an in Liebe. Es ist eine wunderbare Sache. Und wenn du jetzt merkst im Herzen, dass du gezogen wirst, dann möchte ich dir Mut machen. Dann komm einfach, wenn es fertig ist, dann zu mir nach vorne in die volle Reihe und mach dein Nachhausekommen-Fest. Und dann gibt es ein Fest. Ja, es ist eine wunderbare Sache. Gott wartet auf dich und auf den Namen.